Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast und heute widmen wir uns einem Thema, was wir bisher noch gar nicht besprochen haben. Es geht nämlich um Identität und das sich daraus ergebende Design. Da mein Gesprächspartner, wie er eben gerade sagte, zwei Seelen in seiner Brust hat, also nicht nur in seiner Agentur tätig ist, werden wir auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ich bin heute mit Heinrich Paravicini. Habe ich Ihren Namen richtig ausgesprochen?
Nein, Paravicini.
Ach, Mist. Von Motabo verabredet. Hallo.
Hallo.
Einen schönen guten Tag. Sagen Sie uns doch bitte kurz etwas zu sich und etwas zu Ihrer Agentur.
Ich bin aufgewachsen in Paris, das betrachte ich auch bis heute als meine Heimat. In Deutschland habe ich mich dann mit 27 Jahren selbstständig gemacht, zusammen mit meinem Partner Johannes Plass. Und wir haben die damals Agentur Motabo gegründet, vor 22 Jahren, jetzt im Jahr 1998. Wir haben uns im letzten Jahr nach langer reiflicher Überlegung von dem Wort Agentur verabschiedet. Wir nennen uns jetzt House for Design and Transformation und wollen nicht mehr Agentur genannt.
Prima, lassen Sie uns über Corporate Design, über Corporate Identity reden. Welche Bedeutung hat das heute für Sie?
Corporate Design ist immer zu sehen im Kontext von Megatrends. Und Corporate Design macht ja nichts anderes, als Unternehmen und Marken so aufzustellen über Designprinzipien und über Inhalte, dass sie erfolgreich ihre Marke führen können. Und niemand kann seine Marke erfolgreich führen, der sich von diesen Megatrends, die gerade draußen sind, von den gesellschaftlichen Trends abkoppelt.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, in welchem Zusammenhang Corporate Design zu Werten beziehungsweise zu aktuellen gesellschaftlichen Werten steht. Das habe ich verstanden. Meine Frage war ja, welche Bedeutung hat Corporate Design heute?
Corporate Design muss heute Sinn stiften. Das ist wichtig. Und das ist heute das Allerwichtigste.
Bitte helfen Sie mir dabei. Ich will jetzt nicht in eine Purpose-Diskussion oder sowas gehen und ich will auch nicht irgendwie eine Diskussion über Greenwashing führen. Aber wie kann Design sinnstiftend sein? Entschuldigen Sie diese total banale Frage.
Design sinnstiftend. Also da könnte ich jetzt so weit ausholen. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, wo ich da jetzt anfange. Das ist ja fast ketzerisch. Also, es beginnt ja schon
mal. Ich bin der Fan der banalen Fragen.
Es beginnt ja schon mal damit, dass Ästhetik definitiv sinnstiftend ist, dass Leute sich gerne mit schönen Dingen umgeben und es ihnen quasi Glücksgefühle irgendwie vermittelt. Also, das ist so ganz, ganz banal. Sinnstiftend weiterhin kann Design sein und auch Corporate Design da, wo ich halt den Unternehmen genau die Möglichkeit gebe, ihren Mitarbeitern zum Beispiel eine Umgebung, einen Arbeitsplatz zu geben oder kann auch eine Kantine sein oder was auch immer, wo ich mich gerne aufhalte, wo ich stolz bin, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Verlassen wir mal die formale Ebene über Kommunikationsdesign. Das heißt, das Design, was ich ja vertrete, gestaltet Kommunikation. Also das Miteinander sprechen und die Botschaften, die dort ausgetauscht werden. Und da ist es sinnstiftende Nennung immanent.
Ich kann verstehen, wenn wir uns über Architektur im weitesten Sinne unterhalten, dass das für Mitarbeiter und Besucher sinnstiftend sein kann. Das verstehe sogar selbst ich. Was ich nicht verstehe, ist, wenn wir uns mal über Kontaktpunkte von Corporate Design anschauen, die ein bisschen weiter weg davon liegen. Also reden wir mal über ein banales Logo-Design, reden wir mal über ein Verpackungsdesign. Ja. Da finde ich das schon deutlich schwieriger.
Ich überhaupt nicht.
Das ist ja prima.
So, ein Beispiel, Logo-Design jetzt mal. Was das Sinnstiftende bei einem Logo irgendwie sein kann, ist was anderes. Nämlich, dass wenn sowohl der Prozess der Entstehung des Logos als auch, und das ist ja etwas, was man bei einem Design irgendwie macht, man macht ja einen Prozess mit dem Unternehmen gemeinsam und das Ergebnis so integrativ gemacht wird, dass die Leute wirklich alle stolz darauf sind.
Ich kann Ihre Sicht der Dinge und der Bedeutung, die Sie ihm zumessen, total verstehen. Aber ist das, wir kommen gleich nochmal auf das Thema Logo-Beurteilung zurück, aber ist das nicht eine Sicht, die von Konsumenten draußen kaum geteilt wird. Ich behaupte einfach mal, wenn Sie von einem, wie gegen mir auch, bedeutenden großen Brand, wenn Sie dort eine Logo-Veränderung vornehmen, und die sind ja in der heutigen Zeit nie wirklich so ganz, ganz massiv, sondern es passiert in kleinen Schritten und das auch aus gutem Grund. Meine Behauptung ist, vielen Leuten fällt das erstmal gar nicht auf, nämlich genau denen, die jetzt eben keine Heavy-User sind. Und ist das nicht der große Unterschied, dass es Leuten wie Ihnen diese Dinge total wichtig sind? Und das kann ich auch verstehen, das wäre auch schlimm, wenn es anders ist. Aber dem x-beliebigen Konsumenten draußen, für den hat das eine Bedeutung, aber die ist, naja, geht so, sag ich mal.
Das ist jetzt mal eine steile These von Ihnen. Wir reden ja natürlich über Sinnstiftung reden. Also ich würde sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Sie stellen es immer dann fest, wenn Sie zum Beispiel für eine Biermarke das Logo ändern. Und dann stellen Sie fest, dass ganz viele ganz normale Menschen einmal sagen, nee, das ist nicht mehr mein Bier und das trinke ich nicht mehr. Also ich möchte Ihnen da vehement widersprechen. Die Leute leben mit ihren Produkten und diesen Logos und natürlich denken sie nicht wenig darüber nach, aber wehe, sie fassen das mal an, dann werden sie erleben, was passiert. Dann wissen sie, wie sinnstiftend das ist.
Da sind wir ja einer Meinung. Ich glaube ja durchaus, dass es bei Heavy-Usern vorkommt und dass nun, ich hau gleich nochmal eine steile These hinterher, dass Minderheiten eine gewisse Lautstärke entwickeln können, auch das wissen wir. Aber ich habe noch was. Ich hatte es eben schon mal angedeutet, wenn es um das Thema Logo-Beurteilung geht. Die Kollegen von Horizont veröffentlichen ja ab und zu dann einen Relaunch von einem Logo und dann werden Designer, Kollegen von Ihnen, Sie wahrscheinlich auch
Das Logo-Bashing immer gern genommen, ja.
Gefragt, was haltet ihr denn davon?
Ja, ja. So.
Und das Schöne ist ja immer, dass es sehr unterschiedliche Meinungen zugibt. Ja, manche finden es ganz toll, manche finden es ganz schlecht und dann gibt es halt die Mitte. Das heißt, eine eindeutige Beurteilung von so etwas, auch wenn dort immer Fachleute gefragt werden, scheint es ja jetzt nicht zu geben.
Die muss es auch gar nicht geben, weil sie machen ja ein Logo für ein Unternehmen oder für ein Produkt oder für eine Marke, die damit bestimmte Ziele und bestimmte Strategien verbindet. Und nur, wir machen ja hier keine Kunst. Es ist also quasi, hat einen absoluten Zweck, das Ganze. Und wenn dieser Zweck damit erreicht wird, unter Berücksichtigung der aller Punkte, die wichtig sind, Kundengruppen, Stakeholder, Markt und so weiter, dann ist das ein gutes Logo oder ein schlechtes Logo. Und nicht, weil mir es gefällt oder Ihnen.
Ich bin ja da total schmerzfrei, wie Sie zwischenzeitlich herausgefunden haben. Aber was ich daran noch viel dramatischer finde, ist, warum gibt man dort als Fachmann überhaupt seine Meinung ab? Weil fairerweise... Ja, bitte, was nochmal?
Das frage ich mich auch.
Weil fairerweise kann man doch da überhaupt kein Urteil bilden, weil so etwas wie ein Briefing hat man ja nicht vorliegen. Und wir wissen ja alle, da gibt es noch sowas wie einen Kunden.
Absolut. Das heißt, diese Logo-Bashing-Kolumnen, wie findet ihr das neue Douglas-Logo oder das neue, ich weiß nicht was, Lufthansa-Logo, das ist reines Entertainment. Das ist gut, da kann man sich auch mal eine Meinung bilden, dann liest man sich 5, 6 Kommentare von ein paar Profis durch, die alle sich die Köpfe einhauen. Macht doch Spaß. Aber mehr ist das nicht.
Okay, dann lassen Sie uns über die Bedeutung und den Wert von Corporate Design sprechen. Und zwar hole ich jetzt mal die Fratze des Kapitalismus raus. Ja? Es gibt bei den Kollegen von W&V die schöne oder auch nicht so schöne, da kann man drüber streiten, Möglichkeit von Agenturen, sich selbst darzustellen. Und die heißt, so arbeite es sich bei. Und dann können das unterschiedliche Agenturen tun.
Ja.
Und so war das auch bei Ihnen. Ihre Kollegin Inga von Ackeren, ich hoffe, deren Namen habe ich jetzt richtig ausgesprochen, oder ich habe heute gesehen, ehemalige Kollegin, aber das ist ja auch egal.
Leider nicht mehr bei uns, ja.
Die hat dazu am 9. Oktober 2018, also sind wir mal großzügig vor anderthalb Jahren, etwas mehr als anderthalb Jahren, diese Fragen ausgefüllt. Und die beste Frage kommt immer zum Schluss und wenige Agenturen beantworten sie. Ich finde es gut, dass es bei Ihnen getan wurde, nämlich da ist die Frage, des Einstiegsgehalts, die dort gestellt wird. Und da wird von Ihrer ehemaligen Kollegin werden monatlich 2.500 Euro genannt. Ich gehe mal davon aus, dass es bei Ihnen bei 12 Monatsgehältern bleibt. Und an der Stelle frage ich mich, jetzt können Sie natürlich sagen, Agenturen hatten schon immer geringere Einstiegsgehälter und man konnte sich steigern, aber meine wirklich sehr ernst gemeinte Frage, auch wenn sie böse ist, aber wirklich sehr ernst gemeinte Frage ist, bekommt man für einen solchen Monatsgehalt wirklich noch sehr gute Leute oder gehen die nicht woanders hin?
Also die Antwort ist ja, man bekommt dort sehr gute Leute. Die Frage ist, die Erwartungshaltung an der Stelle ist aber auf beiden Seiten. Wir reden heute mit jungen Leuten, die einen Bachelor haben. Das heißt, die haben 3 Jahre Studium hinter sich und sind sehr ambitioniert. Und wir haben einen sehr guten Namen bei uns, weil wir auch ein gutes Arbeitsambiente haben. Also wir brauchen uns da nicht beklagen. Ja, wir kriegen diese Leute. Und es ist ja, wie gesagt, ein Einstiegsgehalt. Man muss sich überlegen, diese Leute, die mit dem Einstiegsgehalt zu uns kommen, die sind 22. Die haben halt mit 18, 19 ihr Studium begonnen und sind dann nach 3 Jahren fertig und kommen dann irgendwie zu uns oder sie haben eine Ausbildung irgendwie gemacht. Und wir haben nicht das Gefühl, dass da wir in irgendeiner Weise unfair agieren. Wir kennen ja auch den Markt und kennen auch die Wettbewerber, wie die da uns unterwegs sind. Und von daher glauben wir, dass das absolut gerechtfertigt ist.
Wollen wir noch über den ADC?
Ich habe mich jetzt schon gefragt, jetzt kommt der Kapitalismus um die Ecke beim Thema Corporate Design. Jetzt ging es um Einstiegsgehalt. Was ist denn Ihre nächste Salve, die Sie abschießen?
Ich würd gerne mit Ihnen über den ADC reden. Welche Bedeutung hat der ADC?
Der ADC steht dafür, kreative Exzellenz in diesem Land immer einzustehen und überall sichtbar zu machen, wo uns das möglich ist. Um immer wieder dafür einzutreten, dass es ein menschliches Bedürfnis ist, sich dort auch weiterzuentwickeln, inspiriert zu werden und zu neuen und zu Innovationen zu kommen. Und das ist unglaublich wichtig.
Wie viele Ideen sind Goldideen, die bei Ihren Awards eingereicht werden?
Das ist eine Frage von 2004. Nächste Frage.
Amir Kazai meint, dass 95% heute Goldideen sind bei Awards. Stimmen Sie dem zu?
Nein. Wissen Sie auch, warum das Quatsch ist? Die ganze Diskussion komplett obsolet ist?
Das würde ich gerne wissen.
Ja, weil in einer Zeit, wo es noch kein Social Media gab und keine viralen Filme und kein dies und das, ist das eine total berechtigte Frage gewesen. Weil dann hat man wirklich irgendwelche Sachen nur für Awardshows gemacht, die es eigentlich nie gegeben hat. Das ist heute eine ganz andere Zeit. Wenn Sie eine Idee haben, wo der Kunde vielleicht Sie erst gar nicht für beauftragt hat, aber wo er sagt, mach mal, aber ist mir eigentlich egal, das ist so eine klassische Goldidee, ne? So, da schreibt eine Mediabestätigung und dann kannst du dir dann einen goldenen Nagel oder irgendeinen Löwen abholen, aber eigentlich wissen wir beide, das braucht kein Mensch. Das ist ja so eine Goldidee, aber die Zeiten sind vorbei. Sie können heute etwas erstellen und ins Netz stellen, was frei erfunden ist, was aber riesig ankommt und was dann auch in Anführungszeichen funktioniert. Ist das jetzt eine Goldidee, weil es dafür kein Briefing gab, weil es eine Agentur sich ausgedacht hat? Ganz schwierige Frage. Von daher, es gibt sehr viele Ideen, wo man denkt, Mensch, das ist ja eine Goldidee, wer braucht denn das? Aber vielleicht wird allein durch die Veröffentlichung im Rahmen einer Awardshow so eine Idee Realität. Oder sie war schon vorher, weil sie in sozialen Netzwerken 1000-millionenfach geliked worden ist. Also diese Diskussion ist für mich sowas von gestern.
Warum ist sie von gestern? Weil heute soziale Medien dazu beitragen, dass auch Goldideen zu realen Ideen werden können?
Ja, es gibt entweder eine gute Idee oder eine schlechte Idee, aber keine Goldidee. Also wir führen diese Diskussion beim ADC nicht mehr. Wir führen nur noch das Ding über Fakes und Dubletten. Also wo man sagt, hat jemand kopiert von jemand anders, weil da geistiges Eigentum nicht stimmt. Das ist eine echte Diskussion. Aber über Goldideen haben wir seit 3-4 Jahren keine Diskussion mehr geführt. Auch nicht in der Jury-Sitzung, in der Grand Prix-Jury und so, wo ich immer bin. Nee.
Warum diskutieren Sie nicht mehr drüber, ob es Goldideen gibt, ja oder nein? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, ehrlicherweise.
Ja, weil es das nicht mehr gibt. Aha. Wenn Sie als Unternehmen, also ich meine, ja, aber heute läuft der Film für einen Kunden, der die Agentur enabled hat, sagt, mach mal, dann läuft der halt, was ich, hat der 50.000 Views oder mehr auf YouTube. Ist das dann eine Goldidee? Das ist doch real. Hat kommuniziert, hat vielleicht sogar ein Ziel erfüllt, hat er ein Briefing, auch wenn es von der Agentur kam. Das kann man doch so nicht mehr führen, die Diskussion.
Ja, ich finde es jetzt ehrlich gesagt an der Stelle so ein bisschen schwierig zu sagen, über Social Media können auch Ideen, die mit dem Purpose gemacht wurden, einen Award zu bekommen. Das ist für mich mal die Definition einer Goldidee. Die gibt es nicht mehr, weil sie über Social Media demokratisiert wurden. Also das finde ich jetzt dann so einen Anspruch dagegen zu stellen, die beste Kreation zu beurteilen, ehrlich gesagt ein bisschen schwierig.
Was finden Sie daran schwierig? Ich meine, letztendlich geht es ja um Veröffentlichung oder auch nicht oder was bewirkt eine Arbeit? Wenn die Arbeit, ist eine Arbeit deshalb keine Goldidee, weil sie öffentlich nach der Tagesschau im Spot kam und wenn sie guerillamäßig auf YouTube kommt, ist es dann eine Goldidee?
Nee, aber eine Idee ist dann keine Goldideen, wenn sie für einen Kunden mit dessen Honorar gemacht wurde. Fertig.
Es ist doch nicht immer nur so, dass man wie ein Häschen vor der Schlange sitzen muss und aufs Briefing warten muss. Man kann doch auch mal selber als Agentur etwas erfinden und es dem Kunden vorschlagen. Und dann entscheidet man gemeinsam, wir testen das mal. Und das kann man heute sehr gut, viel besser als früher. Und dann ist das doch nicht verwerflich. Also überhaupt das Wort Goldidee. Ich finde die ganze Diskussion komplett obsolet. Es kann doch sogar sein, also theoretisch, dass ich mit der Motivation als Agentur einen Award zu gewinnen, ja, etwas mache und auf meinen Kunden zugehe. Und der Kunde sagt, wow, und dann verselbstständigt sich das Ding und dann wird es wirklich ein Erfolg auch in der Kommunikation des Kunden. Warum muss ich das abstrafen? Nur weil der Nukleus nicht irgendwie ein Marketing-Briefing eines CMOs war, sondern eines Kreativen in der Agentur. Also ich finde, das ist eine völlig falsche Diskussion.
Wir können ja einfach sagen, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Das ist doch, genau. Das ist doch schon mal was. Ja. Wohin entwickelt sich der ADC?
Der ADC wird sich weiter zu einer Medienmarke entwickeln müssen. Das war ja auch, als ich angetreten bin, auch einer meiner Kernforderungen, dass wir mehr unsere Mitglieder medialisieren müssen, mehr über das sprechen müssen, was wir tatsächlich darstellen, wie viele tolle Köpfe wir bei uns haben. Und wir sind jetzt auch gerade dabei, redaktionell uns da aufzubauen.
Wissen Sie was? Jetzt haben wir noch einen positiven, in die Zukunft gerichteten Abschluss gefunden. Das ist doch jetzt ganz prima.
Ja, und ne, ich kann da noch einen Deckel drauf machen. Und der ADC hat sich dank meiner tollen Mitstreiter und mir auch ein ganz tolles Corporate Design gegeben in den letzten Jahren, was durchaus sehr, sehr sinnstiftend irgendwie war. Nämlich, weil wir die Gedanken der Gründerväter inklusive des alten Logos von Willem Basata von 1964 wieder aufgegriffen haben, gesagt haben, diese Qualität, diese auch intellektuelle Qualität, diesen bisschen mehr an Feuilleton, finden wir sehr viel passender als das, sagen wir mal, Marktschreier, Schwerbrische der letzten Jahrzehnte und haben gesagt, das ist das, was den Club irgendwie ausmacht. Und dann sehen Sie mal, wie glücklich unsere Mitglieder mit dem neuen Auftritt sind und wie viel stolzer sie jetzt ein T-Shirt oder einen Button damit tragen. Das ist doch ein sinnstiftendes Corporate Design par excellence, oder nicht?
Sie erwarten jetzt nicht, dass ich das kommentiere, aber ich bedanke mich für Ihre Einblicke.
Ich mich auch.
Ja. Also, vielen Dank. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.